SRF 3.
Schutz für die europäische Solarindustrie. Die Chinesen müssen auf ihren Billigprodukten Strafzölle zahlen. Entschuldigung der türkischen Regierung. Die Polizei habe sich gegenüber den Demonstranten falsch verhalten. Und in Gummistiefeln besucht die deutsche Kanzlerin die Hochwassergebiete.
Wir haben für so viele Dinge Geld. Ich denke, jetzt gerade in dieser Notsituation werden wir auch Mittel und Wege finden, um den Menschen zu helfen.
Eine Reportage. Unser Wetter, es bleibt meist sonnig und mild bei 22 Grad. Am Mikrofon Brigitte Kramer. Die EU-Kommission beschließt umstrittene Strafzölle für den Import von billigen Solarmodulen aus China. Ab Donnerstag gelten vorerst Zölle von knapp 12%. Die EU-Kommission hat sich für diesen Schritt entschieden, weil sich europäische Hersteller im Wettbewerb benachteiligt fühlen. Chinesische Dumpingpreise würden sie in ihrer Existenz bedrohen. Ich bin nun verbunden mit unserem EU-Korrespondenten Noas Brudra in Brüssel. Ist mit diesem Entscheid den europäischen Herstellern denn gedient?
Das ist auf jeden Fall, was die europäischen Hersteller von Solarpanels sich gewünscht haben. Sie sind ja auf ihrem Markt in wenigen Jahren fast vollständig verdrängt worden, auf ihrem Heimmarkt. Chinesische Produzenten kontrollieren inzwischen 80% des europäischen Solarpanelmarktes. Vor wenigen Jahren waren sie fast noch gar nicht da. Und mit diesen Strafzöllen auf chinesische Panels, so die Hoffnung, soll die europäische Produktion wieder konkurrenzfähiger werden.
Kann man schon sagen, was das denn nun für uns Konsumenten, Konsumentinnen heißt? Werden Solaranlagen teurer?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Bei der EU-Kommission hat man soeben gesagt, in einer Medienkonferenz geht man davon aus, dass sie ein wenig teurer werden. Bei den Installateuren von solchen Anlagen sieht man aber offenbar viel, viel schwärzer. Die haben gewarnt, wenn man diese Strafzölle erhebt auf die chinesischen Panels, die sie brauchen und die sie gerne in ihre Anlagen einbauen, damit diese Anlagen nicht allzu teuer werden. Bei diesen Installateuren sagt man, jetzt werden unsere Anlagen viel, viel teurer, darum werden wir viel, viel weniger solcher Anlagen installieren können und der Markt wird schrumpfen und da werden auch ganz viele Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen. Was wirklich geschieht, wird man erst in ein paar Jahren wissen.
Nun lehnt ja eine Mehrheit der EU-Mitgliedsländer diese Strafzölle ab, darunter Deutschland. Diese Länder fürchten um die Handelsbeziehungen zu China. Warum hat sich die EU-Kommission dennoch für diesen Weg entschieden?
Die EU-Kommission sagt, sie habe sehr genau geprüft, was geschieht, wenn sie diese Strafzölle erhebt. Und sie habe insbesondere die Frage geprüft, ob es unter dem Strich für ganz Europa, für die ganze EU von Vorteil sei oder von Nachteil, wenn sie es tue. Weil, wie gesagt, da sind ja zwei Interessengruppen, mindestens zwei Interessengruppen dabei. Einerseits die Solarpanelhersteller, die Unterstützung suchen gegen die chinesische Konkurrenz. Andererseits die Solaranlagen, Installateure und so weiter, die mit der billigen Ware aus China Anlagen installieren möchten. Die EU-Kommission ist zum Schluss gekommen, dass es unter dem Strich für Europa gute Folgen hat, wenn sie diese Zölle erhebt. Und sie sagt auch, Europa brauche eine nachhaltige Solarindustrie, nicht eine, die mit Dumping-Solarpanels aus China funktioniert und nur dann funktioniert. So ungefähr wird hier argumentiert.
Danke für diese Informationen aus Brüssel. Das war EU-Korrespondent Urs Bruder. Ja, hier im Info 3 geht es gleich weiter mit dem Bericht aus den Hochwassergebieten im deutschen Bundesland Sachsen. Das nach den Meldungen mit Daniel Hubacher.
Der stellvertretende Ministerpräsident der Türkei hat sich für die exzessive Gewalt der Polizei gegenüber Demonstranten entschuldigt. Die Polizei habe bei der ursprünglichen Kundgebung gegen ein umstrittenes Bauprojekt falsch und unfair gehandelt, erklärte er an einer Medienkonferenz in Istanbul. Bei Protesten sind seit Freitag zwei Demonstranten ums Leben gekommen. Mehr als 1000 Menschen wurden gemäß Angaben verschiedener Nachrichtenagenturen verletzt. Aus Protest gegen das Vorgehen der Regierung hat der Gewerkschaftsbund heute mit einem zweitägigen Streik begonnen. Bis zur Stunde sind dem Aufruf nur wenige Angestellte des öffentlichen Dienstes gefolgt, wie der Gewerkschaftsbund mitteilt. Das UVEC muss sich gegen seinen Willen mit der Frage befassen, ob das AKW Mühleberg weiterhin eine Betriebsbewilligung erhalten soll oder nicht. Das Bundesgericht ist auf eine Beschwerde des Eidgenössischen Departements für Energie nicht eingetreten. Die Anwohner des Kernkraftwerkes im Kanton Bern hatten nach der Katastrophe von Fukushima verlangt, dem AKW die Betriebsbewilligung aus Sicherheitsgründen zu entziehen. Das UWEK hatte erklärt, es wolle sich mit der Beschwerde nicht befassen. Bereits Ende März hatte das Bundesgericht entschieden, dass Mühleberg unbefristet weiter betrieben werden kann, und das gilt auch weiterhin. Frankreichs Wirtschaft werde in diesem Jahr um 0,2% schrumpfen, davon geht der Internationale Währungsfonds IWF aus. Der IWF empfiehlt Frankreich, die Unterstützung für Arbeitslose zu kürzen, so werde der Anreiz für die Arbeitssuche größer. Außerdem sei es unabdingbar, dass Frankreich sein Budgetdefizit verkleinere, schreibt der IWF. Dafür müsse das Land vor allem bei den Ausgaben sparen. Potenzial dafür gäbe es im öffentlichen und im sozialen Sektor. In Ägypten sind 43 Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen zu Haftstrafen bis zu 5 Jahren verurteilt worden. Angeklagt waren sowohl ägyptische als auch ausländische Mitarbeitende. Sie wurden für schuldig befunden, illegal Geld transferiert oder ohne Lizenz gearbeitet zu haben. Die meisten ausländischen Verurteilten haben Ägypten bereits vor dem Urteilsspruch verlassen. Russland habe noch keine Luftabwehrraketen des Typs S-300 nach Syrien geschickt, das erklärte Präsident Putin anlässlich eines Treffens mit EU-Ministern. Auch gäbe es zwischen Russland und Syrien keinen aktuell gültigen Vertrag. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 7.881 Punkten plus 1,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.256 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 24,08 gehandelt und der Dollar zu 94,97 Rappen.
Abend.
Hochwasser ohne Ende. In Deutschland bewegt sich eine richtige Wasserwalze die Donau und Elbe hinab. Heute hat Kanzlerin Angela Merkel die Gummistiefel angezogen und im Bundesland Sachsen mitgeholfen, Sandsäcke aufzutürmen. Angesichts der größten Donauflut seit mehr als 500 Jahren hat sie den betroffenen Regionen Soforthilfe angeboten. Peter Neumann von der ARD berichtet.
Wenn man in diesen Stunden, egal ob in Pirna, Dresden oder Meißen, an der Elbe steht, dann blickt man auf bräunliche Fluten, die immer weiter ansteigen. Die Altstadt in Meißen unter Wasser, die Altstadt in Pirna soll bis heute Abend volllaufen. Und in Pirna machte sich heute Mittag Bundeskanzlerin Angela Merkel ein Bild von der Lage. Die Kanzlerin sagte, sie wisse, dass die Menschen hier noch den Schock der Flut von 2002 in den Knochen hätten. Deshalb sei unbürokratische Hilfe wichtig. Menschen in akuter Bedrängnis müssten sofort eine Entschädigung oder Hilfe bekommen.
Wir haben für so viele Dinge Geld. Ich denke, jetzt gerade in dieser Notsituation werden wir auch Mittel und Wege finden, um den Menschen zu helfen. Und dann möchte ich hier angesichts der Tatsache, dass ja anders als in Passau die schwersten Stunden hier noch kommen. Wir ahnen das jetzt ja, wenn pro Stunde um 10 Zentimeter der Pegel steigt, dann wünsche ich allen auch sehr viel Kraft und Zusammenstehen in dieser schwierigen Nacht, die jetzt sicherlich kommen wird.
Ein paar Kilometer elbabwärts in Dresden, banges Warten. Wie hoch wird der Elbpegel noch klettern? Bislang ist von den Dresdner Brücken das berühmte blaue Wunder gesperrt. Ob weitere Brücken folgen? Großes Fragezeichen. Übermorgen soll die Elbe ihren Höchststand in der sächsischen Landeshauptstadt erreichen. Experten rechnen mit einem Pegelstand von 9 Metern. Und noch mal ein Stück elbabwärts, Riesa. Dort laufen erste Evakuierungen.
Aufgrund des stetig ansteigenden Wasserpegels ist mit einer Überflutung der Kirchstraße zu rechnen. Bitte verlassen Sie Ihre Unterkünfte. Wenn Sie Hilfe brauchen, wenden Sie sich an die Feuerwehr oder Polizei. Transportmittel und Unterkünfte stehen bereit.
Evakuierungen entlang der Elbe in Meißen, Dresden, Pirna, Bad Schandau. Die Lage an der Elbe kritisch, Leipzig hingegen ist bislang von Überflutung verschont geblieben. Das Wasser schwappte an die Deichkronen, Bundeswehr, THW und Feuerwehr waren dort im Einsatz und auch Schüler und Lehrer der 56. Leipziger Mittelschule halfen, die Deiche zu sichern. Nach Erreichen der Höchststände von Mulde und Weißer Elster fließt das Wasser aus den überschwemmten Orten im Landkreis Leipzig langsam ab. Wenn das Wasser sinkt, wird nun langsam das Ausmaß der Schäden sichtbar. Ein Schock für viele Betroffene, wie diese Grimmarin.
Oh, nee. Auch wenn in der zweiten Etage 10 Zentimeter stehen, kann man ja dann alles rausrücken. Ja. Fangen wir wie 2002 an. Fußboden, Heizung, Licht, Elektrik, alles. Wir fangen wieder von vorne an.
In Südwestsachsen geht man mittlerweile schon ans Aufräumen. In Chemnitz wurden Keller leer gepumpt, Straßen vom Schlamm befreit. Die IHK Chemnitz rechnet mit hunderten Betrieben in ihrem Kammerbezirk, die vom Hochwasser geschädigt wurden. Allerdings glaubt man, dass die Schäden weniger heftig ausfallen als beim Hochwasser 2002.
AD-Korrespondent Peter Neumann. Vom Hochwasser bedroht sind auch Teile Österreichs, Ungarns und Tschechiens. Vielerorts ist das Schlimmste noch nicht überstanden.
Info 3 Abend.
So etwas hat es in der Schweiz noch nie gegeben. Die Solothurner Gemeinde Egerkingen stellt Einwohnerinnen und Einwohner, welche ihre Steuern nicht bezahlen, öffentlich an den Pranger. Gestern Abend ließ die Gemeindepräsidentin die Namen von 6 Steuersäumigen veröffentlichen. Ein höchst problematisches Vorgehen. Und die Frage ist auch, was bringt's? Helen Hürlimann.
Der Steuerpranger ist juristisch fragwürdig, aus Personenschutzgründen. Außerdem bleibt die Frage, was er nützt, ist Barbara Bracher von der Fachstelle für Schuldenfragen in Luzern überzeugt.
Der Durchschnittsklient bei uns ist zwischen 30 und 40 Jahre, hat 97.000 Franken Schulden und oft einen Kredit aufgenommen.
Das Problem mit Personen, die ihre Steuern nicht bezahlen, ist auch in Zürich bekannt. Etwa 5% der Bevölkerung zahlen nicht. Sie müssen mit rechtlichen Folgen rechnen, sagt Bruno Fässler, Direktor des städtischen Steueramtes.
Also wir leiten eine Betreibung ein. Die Mehrzahl bezahlt dann auch aufgrund der eingeleiteten Betreibung. In der Folge kommt es bei etwa 5.000 Leuten noch zu Pfändungen. Das sind hauptsächlich Lohnpfändungen und dann wird regelmäßig vom Arbeitgeber ein Lohnbeitrag an das Steueramt überwiesen.
Der Grund dafür, dass jemand so weit kommt, ist oft nicht vorhersehbar, sagt Barbara Bracher.
Oft ist es so, dass dann äußere Umstände, zum Beispiel ein Stellenverlust oder eine Krankheit dazu führt, dass die Budgeteinnahmen reduziert sind und dann die Ausstände nicht mehr bezahlt werden können.
Es gibt aber auch Steuersäumige, die ihre Steuern bezahlen könnten, die aber nicht zahlen wollen.
Das sind seltene Fälle allerdings und da versuchen wir natürlich mit allen Mitteln, ich habe hier einen speziellen Rechtsdienst, auch mit den Mitteln von Arrest, Strafanzeigen und ähnlichen rechtlichen Maßnahmen zu unserem Geld zu kommen.
Barbara Bracher achtet bei ihren Beratungen darauf, dass ihre Klienten und Klientinnen Schulden bezahlen können, ohne gleich wieder Schulden zu machen.
Es ist oft das Problem, dass die Menschen zuerst dann die Schulden bezahlen und die laufenden Ausstände dann nicht bezahlen können und auch diese Gläubiger priorisieren, die den höchsten Druck ausüben.
Das sind zum Beispiel Kreditinstitute, die ihre Schulden eintreiben. Steuerschulden werden oft zuletzt bezahlt.
Das war Info 3 am Abend. Im Studio und verantwortlich heute Brigitt Kramer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.